Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, Pfingsten ist eines dieser unterschätzten Feste in unserer Gesellschaft. Und wo man auch merkt, es ist auch so ein Indikator, wo es in unserer Gesellschaft auch am meisten hakt. Und wo sie vielleicht auch was verloren hatte, wo früher zumindest mehr Ahnung davon da war. Jetzt wissen wir ja, die Illusion von dem rein christlichen Abendland, das war eh schon immer eine Illusion. Aber es gab ja schon Zeiten, wo die Kirchen mehr zu sagen hatten wie heute und wo zumindest der Zeitgeist mehr vermischt war mit christlichen Inhalten wie heute. Ich denke, eins, an dem unsere Gesellschaft heute da krankt, ist eben, dass wir ja das Bewusstsein um das Transzendente relativ stark verloren haben. Dass uns so etwas überhaupt nichts mehr sagt, was es sein könnte oder vielen, was es dieser Geist von außen, der in unsere Lebensrealität eingreift, auf einer übergeordneten Dimension, dass wir vielleicht am Ende nicht das Einzige sind, der kleine Mensch, der nach Erkenntnis strebt und versucht, das Beste draus zu machen, der nach dem Guten strebt. Vielleicht haben wir das oft vergessen, dass es etwas gibt, was über dem Menschen steht. Und ich glaube auch heutzutage bei dieser ganzen Polarisierung der Gesellschaft, die wir uns gegenüber sehen, wäre das doch etwas, wo hier helfen könnte, wenn viele Menschen sich wieder bewusst machen, dass wir letztendlich nicht die letzte Instanz sind, dass unsere Erkenntnis immer Stückwerk bleibt und dass alles, was wir haben, am Ende nur Gnade und geschenkt ist. Vielleicht würde uns das wieder gnädiger machen im Umgang miteinander. Ich folge auf YouTube dem einen oder anderen, der sich mit politischen und gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit beschäftigt. Ich habe da so am liebsten diejenigen, die man nicht so klar im politische Lager stecken kann, na, die irgendwie mal links, mal rechts, so mal zwischendrin sind, und versuche, meinen Horizont einigermaßen breit zu halten, was aber gar nicht so einfach ist. Weil der YouTube-Algorithmus, wie der vieler sozialer Netzwerke, ja eher darauf ausgelegt ist, dir immer anzuzeigen, was du sehen und hören willst. Das ist ganz lustig, wenn YouTube dir Videos über Klemmbausteine, in meinem Fall, oder Brettspiele empfiehlt. Ihr würdet euch wundern, wenn euer Algorithmus sowas anfängt. Da ist es ganz lustig, wenn es so Hobbythemen sind, die dich interessieren und die dir Spaß machen. Da ist es sogar ganz hilfreich. Wenn es dann aber um Politik und Gesellschaft geht, kann das auch manchmal irgendwie hinderlich werden für uns. Und es ist zweifellos auch mit ein polarisierender Faktor in unserer Gesellschaft. Es sind nicht zuletzt Algorithmen, die immer zeigen, was du hören willst, die unseren Horizont aber dadurch am Ende eher verkleinern und unsere Gesellschaft tendenziell dadurch noch mehr spalten. Aber nicht nur deswegen leben wir in sehr polarisierten Zeiten. Auch der Verlust des Transzendenten mag eine Rolle spielen. Zum Glück haben auf YouTube und anderen sozialen Netzwerken ganz viele Lösungen für uns parat. Zum Glück. Für unsere Probleme, für die echten Probleme, für die gefühlten und die eingebildeten Probleme, die, die uns wirklich beschäftigen und die, die uns angeblich beschäftigen sollen. Einer meiner Lieblinge auf YouTube, und das ist jetzt nicht ironisch gemeint, den ich wegen seinen etwas anderen Denkansatz aus einer anderen Richtung und seiner recht differenzierten Meinung zu vielen Themen eigentlich sehr schätze, hat vor kurzem ein Video hochgeladen, wo mir ein Problem bei der ganzen Sache nochmal so richtig bewusst gemacht hat. Es war ein Video zu einem Thema, aber das Thema interessiert uns gar nicht. Was bei dem Video eigentlich auffiel, war ein sehr verbreiteter Fallstrick, in dem er sich da begab und der jedem von uns auch schnell passieren kann. In dem Interview mit einem gleichgesinnten Gast war der Tenor letztendlich: Sind die anderen nur dümmer wie wir oder sind sie einfach nur bösartig und machen das extra? Wären die anderen doch nur so gute Menschen wie wir zwei, ich und mein toller Interviewpartner, wir uns ja doch irgendwie ähnlich sind bei leichten Differenzen, wären sie doch alle nur so gebildete und schlaue Denker in Deutschland, dann wäre Deutschland bald ein Paradies und die Welt würde endlich wirklich auch durch Deutschland gesegnet werden. Na, so hat er es nicht ausgedrückt. Aber so von der Stimmung her, er versteht schon. Das Problem ist, ohne Gott, ohne das Wissen um eine höhere Dimension, die über uns steht, wo vieles, was für uns schwierig und schwer zu entdecken ist, na, viele Themen sind nicht einfach zu beantworten, sind wir doch immer letztendlich auf uns selbst zurückgeworfen. Ohne Gott und den Heiligen Geist, der aus den übergeordneten göttlichen Dimensionen in unsere irdischen hineinspricht, ist der Mensch letztendlich auf sein eigenes Denken zurückgeworfen. Außer dem eigenen Verstand und das, was andere Menschen sagen und tun, gibt es dann nichts, an dem man sich orientieren kann. Letztendlich drehen wir uns dadurch aber ziemlich im Kreis. In einem Teufelskreis, in dem jeder immer die eigene, begrenzte, menschliche Erkenntnis seiner Gruppe oder sogar seine alleinige als die eigentliche Wahrheit ansieht, die allen anderen überlegen ist. Na klar wollen wir in unserer Gesellschaft starke Persönlichkeiten. Wir wollen auch gebildete Personen. Das ist ja auch eine gute Sache. Ja, und unsere Schulbildung darf ruhig immer noch besser werden. Wir wollen allen sagen, was wir denken. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut bei uns. Und es ist auch wichtig, dass wir die hochhalten. Das alles ist gut. Aber zu einer Gesellschaft voller Leute, voller gebildeter, starker Persönlichkeiten, ist immer auch die Gefahr, dass wenn wir Gott dabei vergessen, dass die menschliche Selbstüberschätzung und der menschliche Hochmut auch immer mehr überhand nimmt. Vielleicht fühlst du dich auch nicht so, wie du zu diesen starken Persönlichkeiten in der Gesellschaft gehörst, sondern bist eher einer aus der Fraktion Fähnchen im Wind und lässt dich einmal von dem einen, mal von diesem Meinungsmacher oder Influencer doch schwer beeindrucken, nur um vielleicht dann etliche Jahre später wieder zu merken, dass das vielleicht auch noch nicht das letzte Gelbe vom Ei war. Unsere Gesellschaft zerbricht letztendlich, denke ich, nicht am grünen Gutmenschen oder an dem konservativen Bürger, auch nicht an dem intellektuellen Theoretiker oder den gleichgültigen Pragmatiker. Sondern an Menschen, die sich selbst als zu gut einschätzen und die meinen, sie wären allen anderen überlegen. Ich weiß um Gut, um Böse, sagt der Mensch oft über sich. Ich habe ja vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Ich oder meine Gruppe Gleichgesinnter, wir wissen schon, wo die Gesellschaft eigentlich hin sollte. Und da ich nun weiß, was Gut und Böse ist und ich so gebildet bin, warum sind die anderen dann bloß immer noch anders? Was tun wir jetzt als Christen, wenn uns diese Denkweise begegnet? Machen wir es wie folgt? Aus Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb im weiten Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott vergib mir, sündigen Menschen, meine Schuld. Jesus sagt zu uns, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich habe vorhin absichtlich offen gelassen, wie wir reagieren als Christen. Ich habe eigentlich nicht gesagt, in welche Rolle wir uns da hineinbegeben sollen. In die des Zöllners oder die des Pharisäers. Und wir wissen allzu gut, wir wären wahrscheinlich gern eher wie der Zöllner, aber finden uns dann manchmal doch vielleicht auf einmal in der Retrospektive auf der Pharisäerseite wieder. In der Predigt heute soll es um drei Erkenntnisse gehen, um selber nicht in diesen Teufelskreis zu geraten. Um drei Erkenntnisse, die uns vielleicht helfen können, den Zöllner in dieser Geschichte zu sein und mehr dahin zu wachsen, als in den Pharisäer hinein. Das erste ist, wir sind beschenkt. Das zweite, wir schenken nur weiter. Und das dritte, wir werden nicht bestohlen. Das erste, wir sind beschenkt. Das erste, was wir verstehen müssen, glaube ich, das, was wir an Wahrheit erkannt haben, ist nichts, auf das wir uns etwas einbilden können. Es ist und bleibt immer ein Geschenk. Das Geschenk des Geistes der Wahrheit, der in unserer Wohnung im Herzen Platz nehmen möchte, das wir am Pfingsten feiern als Christen, ist und bleibt ein Geschenk und nichts, das wir uns irgendwie verdient hätten oder das uns, ja, toller macht als andere Menschen. Es ist einfach unverdiente Gnade. Und so ist es mit allen Glaubensdingen, die uns der Geist dann auch nach und nach offenbart. Dass wir durch Jesu Tod am Kreuz gerettet sind und unsere Bösartigkeit uns nicht mehr in die Hölle bringt, ist ein Geschenk. Dass Jesus uns liebt und deswegen am Kreuz für uns starb, ist ein Geschenk. Die Erkenntnis, dass er Gott ist und Autorität über unser gesamtes Leben hat, was er in der Auferstehung bewiesen hat, ein Geschenk. Dass wir überhaupt in der Lage waren und sind, zu Gott zu kommen und uns in unserer Schwachheit ihm in seiner Heiligkeit nähern dürfen, ist und bleibt ein Geschenk. Das kommt auch in Lukas zum Ausdruck und an vielen anderen Stellen in der Bibel, wie in Epheser 2, die Verse 8 bis 9. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und die Rettung von Jesus kann nicht verdient werden. Im Epheser lesen wir noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas sich groß tun kann. Das ist der eigentliche Grund, warum man demütig sein sollte. Demut ist nicht so ein Konzept, das aus dem Nichts da irgendwie runterfällt und dass wir einfach irgendwie sein sollten, ohne Grund. Nein, das ist der eigentliche Grund, dass alles, was wirklich zählt im Leben, letztendlich ein Geschenk ist von Gott, auf das wir uns nichts einbilden können. Das ist der Grund, der uns demütig machen sollte. Und nicht demütig in dem Sinn, dass wir nichts erkannt haben von dem, was die Menschen brauchen, sondern in dem Sinn, dass alles, was wir von der Wahrheit erkannt haben, dieses bisschen, das Stückwerk, das wir haben, dass das letztendlich alles ein Geschenk Gottes an uns ist und bleibt. Der Mensch bildet sich gerne viel ein auf das, was er als richtig und wahr erkannt hat und macht sich damit groß. Ach, hab Dank, Herr, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Auch bewundert mich doch bitte alle, wie sehr ihr für jene oder diese Sache eintrete und erkennt doch endlich, wie blöde und böse alle sind, die das anders sehen wie ich. Der stramm Rechte bildet sich auf seine klare Sicht zur Einwanderung etwas ein und auf seine Liebe zu seinem Land. Der Fünf-Sterne-Aktivist auf die neueste Minderheit, die noch niemand kannte und die nun unbedingt neue Rechte braucht. Danke, dass wir nicht sind wie diese anderen Blinden in dieser Gesellschaft. Die eigene Gutheit ist sowas wie ein neues Statussymbol in unserer Gesellschaft geworden, dass man sich hart erarbeiten muss. Und es lebt auch oft davon, dieses neue Statussymbol, dass man andere, die nicht so gut sind wie einem selber, dann auch schön schlecht darstellt und niedermacht, Das erhebt ja die eigene Gutheit. Weil im Vergleich mit anderen, die schlechter sind, wird man als unperfekter Mensch im Verhältnis ja dann irgendwie im Augen anderer doch wieder besser, oder nicht? Das, was wir als Christen aber an Erkenntnis haben, ist nichts, das wir uns irgendwie erarbeitet hätten, dass ein Status ist, den er in uns auszeichnet, der uns unser Ego groß und toll macht. Es ist nichts Erworbenes und Ausgedachtes von uns, sondern ein freies Geschenk Gottes, das uns offenbart wurde. Und deswegen, lasst uns endlich verstehen, wir sind nicht besser, sondern wir sind beschenkt. Der Geist, der in uns wohnt, ist ein Geschenk Gottes. Und dieser leitet uns Schritt für Schritt in die Wahrheit. Nicht, weil wir so gut wären, nein, dann bräuchten wir ja den Geist gar nicht, sondern weil wir als dummer und böser Mensch genau diesen allwissenden Gott mit seiner Heiligkeit und seiner Liebe brauchen, ganz dringend brauchen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht tief genug begreifen können und der eigentliche Grund für Demut, der eigentliche Gamechanger in diesem Teufelkreisspiel, in dem wir uns als Gesellschaft und als Menschen befinden. Diese Erkenntnis kann das Lieben von schwierigen anderen sehr viel leichter machen. Nicht zu etwas Besonderem, sondern zu etwas ganz Logischem. Na? Wenn wir wirklich erkannt haben, wer wir vor Gott sind, dann sollte das Lieben von anderen schwierigen Menschen eigentlich was ganz Logisches sein und nicht das komische Besondere. Es folgt ganz stringent aus den Grundlagen des Evangeliums. Der Tod des eigenen Hochmut führt zu wirklicher Demut. Nicht zum moralischen oder weltanschaulichen Relativismus in dem Sinn, dass ich nichts weiß und nichts erkannt hätte, dass ich nichts zu berichten hätte der Welt, sondern zu der Erkenntnis, dass alles, was ich habe, nur Gnade ist. Wir haben uns unseren Glauben nicht durch unseren Verstand erarbeitet und durch unser schlaues Denken, auch wenn wir hoffentlich Jesus auch unser Hirn überlassen haben und nicht nur unsere Gefühlswelt. Es ist nicht unser gutes Herz, das uns zu tollen christlichen Menschen macht, und es sind nicht die richtigen Gefühle, die ich jederzeit habe, sondern ein Herz und eine Gefühlswelt, die Christus verändern und heilen darf. Ein Geschenk. Lasst uns mit offenen Armen und hörenden Ohren vor Gott stellen. Er will uns immer mehr aus unserer Dummheit und unserer Bösartigkeit herausholen. Die letzte dunkle Kammer und die großen düsteren Hallen in unserem Lebenshaus zu seiner Zeit mit seinem Licht erfüllen. Lasst uns darüber freuen, wenn es passiert, dass wir Wahrheit erkennen und Bösartigkeit und Dummheit ein Stück zurückgedrängt wird. Lasst uns Gott dafür feiern und nicht uns selbst. Lasst uns diese Freude mit anderen teilen, die daran teilhaben wollen. Lasst uns mit anderen feiern, die mit uns feiern wollen. Lasst uns für die beten, die das nicht wollen, und eine offene Tür bereithalten, wenn sich das ändern sollte. Das nächste ist, wir schenken weiter. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie soll eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sind das Licht der Welt, ja. Aber dieses Licht ist nicht das Ego in uns, sondern der Heilige Geist in uns. Ein reines und heiliges Geschenk Gottes. Deswegen werden auch am Ende nicht wir geehrt, wenn wir wirklich dieses Licht leuchten lassen, sondern der Vater im Himmel wird gepriesen werden, wie Jesus ja sagt. Wenn Menschen dieses Licht an der Arbeit sehen, dann werden sie erkennen, dass Gott groß ist, nicht dass du großartig bist. Wenn Gott ganz nett ist, gibt er dir ein bisschen was davon mal ab, dass es ein bisschen auf dich abfärbt. Aber gerade in dem Moment müssen wir wieder anfangen, an Lektion 1 zu denken mit der Demut. Wenn unser Handeln und Reden zuerst zu unserem Ruhm wird, wenn das zuerst im Fokus steht, wir heimlich doch eher darauf hinarbeiten und nicht auf den Ruhm Christi, sollten wir unser Reden und Handeln doch stark hinterfragen. Christsein heißt nicht, sich möglichst viele Statussymbole der Gutheit einzuheimsen und vor anderen Menschen bewundert zu werden, sondern das weiterzudenken, was man bekommen hat, damit dann andere mit uns zusammen Gott feiern und ihre Ehre und ihn ehren, und unsere Schlauheit und Gutheit soll dabei nicht erhoben werden. Ein wirklicher geistiger Mensch weist zuerst auf Gott statt auf sich selbst. Die Botschaft der säkularen Welt lautet meist: Glaub an dich. Gottes Wort sagt was anderes. Nicht wer an sich glaubt, wird die Menschheit beglücken und sich selbst erheben, sondern der, der an ihn glaubt, hat was von seinem Geist weiterzugeben. So haben wir auch letzten Sonntag gehört. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Unsere Ethik dient nicht der Selbstdarstellung. Das sollten wir nicht vergessen. Es dient nicht dazu, andere Menschen abzuwerten. Das macht uns nicht besser. Moralität soll nicht unser Statussymbol sein, auch wenn sie ein Riesengeschenk ist, wenn Gott uns in seine Wahrheiten hineinfügen und wenn unsere Ethik wirklich von seinem Willen und seinen Schöpfungsgedanken durchdrungen ist. Das, was wir an Erkenntnis der Wahrheit haben, auch in unserem ethischen Leben, ist Ausdruck eines geschenkten neuen Lebens durch Christus, und ihn soll es verherrlichen. Die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut, und versaunt es nicht von den Dächern. Das Licht aber sollen wir nicht unter den Scheffel stellen. Das Licht in uns ist aber nicht unser Ego, sondern Christus, sein Geist und das, was er in uns und durch uns verändert. Deswegen gilt es kritisch zu sein, wenn ein Mensch, der die Gabe der Heilung hat, das dazu nutzt, sich persönlich zu bereichern oder sich selbst groß zu machen und nicht Gott groß zu machen. Jeder von uns möge da schon Unterschiede im Auftreten verschiedener Menschen wahrgenommen haben. Deswegen gilt es auch gegenüber Theologen kritisch zu sein, die versuchen, ihre eigene Schlauheit und Überlegenheit gegenüber anderen Menschen in akademischen Graden und unnötig komplizierte Sprache zu hüllen, die eine schöne Distanz zum einfachen, dummen Volk herstellen soll. Eine Eigenart von der Zunft, in der ich mal studiert habe, die es nicht nur in der Vergangenheit gibt, die auch heute oft noch anhält. Theologen sollten darauf achten, schwierige Inhalte möglichst einfach zu formulieren, wie es einmal C.S. Lewis zum Ausdruck gebracht hat, damit möglichst viele Menschen Zugang zu tieferer Erkenntnis eröffnet wird. Erkenntnis, die sich unter großartigen Worten und Worthülsen wirklich versteckt und nur in akademischen Zirkeln irgendwie deinen eigenen Status erheben, sind dann oft aber auch nicht die geistigen Wahrheiten, die wir erkennen müssen. Nicht wer sich selbst groß macht, hat der Welt etwas zu geben, sondern der Gott, derjenige, der Gott groß macht, der das Licht Gottes scheinen lässt und dem Strom des Heiligen Geistes in das Leben von sich selbst und einfach frei weitergibt, in das Leben anderer weiterfließen lässt. Und das ist es letztendlich, was wir haben, das Geschenkte weiterzuschenken, in Wort und Tat, in die Welt hinaus. Damit wollen wir andere beschenken, nicht mit dem nächsten übergroßen Ego, das alles sich selbst hart erarbeitet hat und endlich weiß, wie alles richtig ist. Werden wir nicht bestohlen, wenn wir wirklich so leben, mit diesem Demutsansatz? Ist es nicht das, was momentan sehr schwach aussieht in der Welt, wenn man wirklich diesen Weg geht? Wie ist es mit demütigen Menschen? Sind es die, die nach einem weißen Haus sitzen oder an den Spitzen von Parteien? Man könnte nun Angst haben, mit solch einem Ansatz im Kampf der Meinungs- und Politikschaffenden zu unterliegen. Hat nicht derjenige mit Demut, Geduld und Sanftmut an die Sache rangeht, in einer Welt, in der eben mit harten Bandagen gekämpft wird, um die Deutungshoheit, hat er da nicht verloren? Ist er da nicht im Nachteil? Wird nicht am Ende unterliegen, wer sich nicht die Methoden von Donald Trump oder den Woken aneignet? Hat man überhaupt eine Chance, wenn man nicht selber anfängt, andere möglichst zu unterdrücken, zu canceln und ihre Meinungen nicht mehr sagen zu lassen? Hat man eine Chance in der heutigen Weltzeit mit so einem Ansatz? Jesus verspricht uns etwas anderes. Nicht, dass der Cancelmeister und der Unterdrücker anderer Meinungen, nicht, dass der Hochmütige, von seiner Gutheit eingenommene am Ende die Welt erben wird. Er sagt in seiner Regierungserklärung in der Bergpredigt etwas ganz anderes. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ein Zitat aus der Bibel, aus Matthäus 5,5, und eine der Seligpreisungen, die Jesus verkündigt hat. Es bedeutet, dass Menschen mit sanftmütigem, friedfertigem und demütigem Charakter einen besonderen Platz im Reich Gottes haben und letztendlich das Erdreich, also die Welt, die neue Schöpfung, erben werden. Die Aussage ist eine Botschaft der Hoffnung. Es ist ein Versprechen für diejenigen, die nicht mit Gewalt und Überheblichkeit, sondern mit Geduld, Verständnis und Demut sich durch den Alltag bewegen möchten. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, heißt es in Matthäus 6, Vers 33. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wisst ihr, das bedeutet letztendlich, wir werden nicht bestohlen. Wir unterliegen nicht im Ringen von rechts und links, von libertär und autoritär, wenn wir den Kampf für das eigene Ego nicht auch so führen, sondern auf den Geist Gottes setzen, der auch gerade heutzutage im Westen oft so schwach aussieht. Wir unterliegen nicht im Kampf, wenn wir anfangen, nicht unfaire Methoden anzuwenden, um unsere eigenen Sachen voranzubringen. Wenn wir unsere Ethik auf einmal gut sein lassen, wenn es darum geht, unsere politische Gruppe voranzubringen oder uns einfach durchzusetzen mit unseren Meinungen. Weil der Weg Gottes, das, was der Heilige Geist in uns wirkt, da geht es nicht nur um ein abstraktes Ziel irgendwann am Ende, sondern es geht auch um das heutige Hier und Jetzt, dass wir jetzt mit ihm leben, jeden Tag. Und in den Klein-Kleinen miteinander mit den anderen Menschen das Richtige tun. Nicht, dass wir Menschen auf diesem Weg opfern, um irgendwelche hehren Ziele zu erreichen und ihnen Gottes Liebe nicht weitergeben, nur weil wir denken, dadurch uns eine Welt im Hier und Jetzt basteln zu können, die besser ist als das, was wir jetzt gerade noch haben. Wir haben keine Ethik, wo das Ziel die Mittel heiligt. Das ist nicht der Weg, den Gott uns gegeben hat, nicht das, was der Heilige Geist in die Herzen seiner Nachfolger spricht. Wir sollten uns nicht einer Welt anschließen, wo gegenseitig gecancelt wird, niedergemacht und verachtet und versucht wird, wenn man schon keine rechtliche Handhabe hat, gegen die Meinung des anderen, doch zumindest die sozialen Kosten für ihn in die Höhe zu treiben. Da veröffentlicht man dann vom politischen Gegner oder von jemandem, der eine unliebsame Meinung hat, den Wohnort des Gegners samt Kindergarten, wo sein Kind hingeht. Da besucht man Politiker dann des anderen Lagers zu Hause. Oder man macht stundenlange Videos über die Verfehlungen des Gegners, die man über Social Media weit streut, ohne viel Sachkritik, mit viel persönlicher Diffamierung. Diese Welt hat nicht das letzte Wort und sie ist nicht unser letztes Zuhause. Gerade das macht uns aber zu freien Menschen, die nicht bestohlen werden können. Wir müssen uns nicht mit allen Mitteln durchsetzen. Wir müssen nicht das Gute lassen, nur um morgen irgendein politisches Ziel durchzukämpfen. Wir müssen uns nicht mit allen Mitteln durchsetzen. Das ist nicht unser Auftrag. Wir können also mit allen legitimen Mitteln den guten Kampf kämpfen, unsere Meinung in Liebe sagen, die weltbesten Lobpreiser und Songwriter werden. Wir können predigen, Bücher schreiben, YouTube und Videos und Social Media betreiben. Wir müssen aber nicht Kompromisse mit unserer eigenen Ethik machen, um uns irgendwie durchzusetzen. Wir können darauf verzichten, andere niederzumachen, sie zu beleidigen und mit Gewalt oder unguten sozialen Druck niederhalten. Wir sind befreit durch das, was wir geschenkt bekommen haben, Christus ganzheitlich nachzufolgen, und müssen nicht mit unlauteren Mitteln in den Ring steigen und mit harten Bandagen auf den Gegner eintreten. Denn der gute Kampf mit Jesu Mitteln durch den Geist Gottes ist bereits entschieden. Nicht Macht, und es geht nicht darum, dass wir Macht in dieser Welt erlangen. Alles, was wir in dieser Welt für sein kommendes Reich tun, das im Geheimen heute schon anbricht, wird in der neuen Schöpfung, von der Jesus der Erste ist, gut aufgehoben sein. Es geht nicht verloren. Es ist oft das Unscheinbare, das heute nicht in den Zeitungen steht, das Ewigkeitswert hat und das nicht vergehen wird, wie vieles von dem, sei es nur nach links oder rechts gedriftet. All diese Dinge, die nicht im Kompromiss geboren sind und wo es nicht um Status und Macht in dieser Welt geht, die werden eines Tages sehr viel länger auf dieser Erde noch eine Rolle spielen in Gottes neuer guten Schöpfung als all das Schwierige, das irgendwann vergangen ist. Wir sind im Umkehrschluss auch unbestehlbar, weil andere uns letztendlich nicht schaden können. Das muss uns auch wieder bewusst sein, auch wenn uns das in unserem menschlichen Dasein oft schwerfällt, das zu akzeptieren. Letztendlich kann uns niemand durch sozialen Druck, auch nicht durch Veränderung des deutschen Rechts im Sinne einer christenfeindlichen oder lebensfeindlichen Ideologie, nicht einmal durch direkte Strafe oder Tod bestehlen. Denn das, was uns Gott gegeben hat, das wird ewig bestehen, egal unter welchem politischen System, egal wer gerade die Mehrheit und wer die Macht hat. Die Reiche dieser Welt, sie kommen und gehen. Die Kirche besteht schon ein paar Jahrhunderte. Und sie wird so lange bestehen, bis Christus einst selbst wiederkommt. Wenn wir begriffen haben, was wir in Christus bekommen haben, ist da nichts in dieser Welt, das den Sieg Christi am Kreuz schmälern könnte oder uns unsere Freiheit nehmen kann. In unserem Inneren werden wir immer frei bleiben. Hab keine Angst von denen, die den Leib töten können, die euch schmähen und canceln in dieser Welt, die aber die Seele, die in Gottes Hand geborgen ist, nicht töten können. Am Ende der Zeit wird der Schöpfer dieser und der zukünftigen Welt sagen, aus Matthäus 25, Vers 34, dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Ihr Lieben, lasst uns also den Teufelskreis dieser Weltzeit verlassen, uns nicht fangen im Kampf zwischen den Wauken und den Trumpisten und ähnlichen Gesinnungen, sondern ohne Zögern das Gute wählen, das der Geist uns zeigen will. Lasst uns nicht das eigene Ansehen oder die Macht jagen, sondern danach Christus ähnlicher zu werden und sein Licht durch uns leuchten zu lassen. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, über deine Dummheit und die Dummheit der anderen, über deine Bosheit und die Bosheit der anderen. Er ist der Durchbrecher aller Teufelskreise. Amen.